Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, der Podcast für alle, die weibliche Vorbilder brauchen, die wissen wollen, was mutige, engagierte, tolle Frauen von damals und auch heute so geleistet haben und immer noch leisten. An meiner Seite, wie immer, die wundervolle, großartige, großherzige, wunderschöne Katrin Jakob.
Es geht runter wie Öl. Und an meiner Seite natürlich, wie immer, die großartige, beste, tollste, stärkste Kim, die ich je kennenlernen und in mein Herz schließen durfte. Applaus für dich, liebe Kim Seidler.
Dankeschön.
Kim, wir stellen dir heute eine Frau vor, die insbesondere ich mir gewünscht habe, bei der du aber auch sofort gesagt hast, ja, also auf jeden Fall.
Und auch einige Frauen über Instagram, die sich die schon gewünscht haben. Mhm.
Definitiv. Es handelt sich um die britische Schauspielerin, Drehbuch- und Kinderbuchautorin Dame, so sagt man ja, also Ritterin eigentlich. Ne?
Dame.
Ja, richtig gehört. Emma Thompson.
Ich kannte sie natürlich, aber hättest du mich jetzt gefragt, in welchen Filmen sie mitspielt, wären mir längst nicht so viele große Filme eingefallen. Emma Thompson hat nämlich mitgespielt, haltet euch fest, in, und jetzt sagen ganz viele so, ja, wissen wir doch, Man in Black, Bridget Jones Tagebuch, Cruella, Stolz und Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit, tatsächlich Liebe, Kindeswohl.
Auch ein Megafilm übrigens, Verfilmung von Ian McEwan, da kommen wir ja später vielleicht noch ganz kurz zu, also... Mega. Ja. Aber, ja, gibt noch ein paar mehr, ne?
Ja, ich fahre fort. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Die Schöne und das Biest und zuletzt in Meine Stunden mit Leo. Im Original heißt der Film Good Luck to You, Leo Grand. Ein Film, der ja auch, also ich mal wieder französisch ausgesprochen, jetzt gibt es bestimmt einige, schon wieder falsch ausgesprochen. Ein Film, der ja auch Auslöser war, dass wir sie vorstellen, oder?
Ja, definitiv, der ist übrigens Leo Grand, also die sprechen es auch noch Englisch aus in dem Originalfilm. Aber Spaß beiseite, dieser Film, der hat mich wirklich zu Tränen gerührt und er hat so viel mit Selbstliebe zu tun, die spät entdeckte Liebe zum eigenen, zum weiblichen Körper, dass es mich wirklich sehr gerührt hat und berührt hat. Und es geht um Überwindung von Angst und Scham, um Hingabe, um
Ja, vielleicht müssen wir nochmal ausholen, worum geht's. Eine Frau Mitte 60 engagiert nach dem Tod ihres Mannes einen Sexarbeiter, einfach um zu schauen, ob es noch möglich ist, sich nach langen Ehejahren voll freudlosen bzw. gar keinem Sex einen Orgasmus zu gönnen oder einen Orgasmus zu haben, den sie nämlich bis dahin nie hatte. Ja,
krass,
genau,
ne? Ja.
Nie. Dieser Callboy ist ca. 40 Jahre jünger als sie, gespielt von dem wirklich unglaublich schönen Daryl McCormack.
Ja. Und er endet mit dieser Szene, wo sie vor dem Spiegel steht, ihren Bademantel öffnet und dann einfach ihren Körper anschaut. Neugierig, mit den Blicken erkundet, als würde sie ihn zum ersten Mal sehen. Und das, da habe ich, ja, kann man sagen, mit ihr zusammen vor Freude geweint, weil sie das auch wirklich ganz großartig spielt. Und in einem Interview mit Stephen Colbert, einem dieser Late-Nighter, erzählt sie das auch so schön, beschreibt, wie sie versucht, da eine Distanz reinzubringen und am Ende dann feststellt, ach herrje, das werden ja viele Menschen sehen. Mhm. Und ja.
Ich habe da ein Zitat von ihr gefunden in einem Interview mit Entertainment Weekly. Übrigens, da sagt sie, "Playing her fear was one of my favorite things to act. This woman who's made the decision comes face to face with this gorgeous young man and then only experiencing utter terror." Das ist diese Angst.
Auf jeden Fall. Und man fühlt das auch so mit ihr. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es dir so erging oder ergeht. nein, er ging, muss man sagen. Aber jedes Mal, wenn ich mich buchstäblich nackig gemacht habe vor jemandem, dann wollte ich natürlich auch besonders schön aussehen. Ne? Und dann ist da auch noch dieser Altersunterschied. Also das spielt sie einfach fantastisch. Ja,
ja, also ich glaube, das kann jede und auch jeder von uns nachvollziehen. Also ich hatte richtig Probleme in der Teenie-Zeit. Da war ja auch das Heroin-Chick, ne? Kate Moss war das Ideal, optisch, die ideale Optik einer Frau, also ganz besonders dünn zu sein. Und da hatte ich tatsächlich gerade in der Teenie-Zeit Probleme, mich im Spiegel zu betrachten.
Ja, ich glaube, dass sowieso Teenie-Zeiten ein Alter, in dem eine große Kritik mit dem eigenen Körper anfängt. Und in diesem Interview mit Colbert sagt Emma auch, sie habe mit 14 angefangen, ihren Körper zu hassen. Und irgendwann später habe sie dann begriffen, don't waste your life's purpose worrying about your body. This is your vessel, your house where you live. There is no point in judging it.
Ja. Richtig. Ein ganz einfacher Satz, den man sich wirklich als Mantra, als Affirmation immer und immer wieder sagen muss. Und genau diese Aussage haben wir auch als Reel auf unserer Instagram-Seite Starke Frauen extra gesetzt, weil wir den Satz auch so wichtig finden.
Ja.
Aber jetzt lass erst mal schauen, woher sie kommt, wie sie aufwuchs, bevor wir hier mit der Schauspielerei weitermachen. Denn da gibt es auch einige Dinge, was wir über diese tolle Frau lernen können. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie den Titel, wie du es eingangs erwähnt hast, Dame Commander, Order of the British Empire trägt, verliehen höchstpersönlich von Queen Elizabeth II.
Ja, krass, ne? Ich wusste das auch nicht und ich blicke sowieso bei diesem RitterInnenwesen auch nicht so ganz durch, aber in England ist das die zweithöchste Klasse eines drei- bzw. fünfstufigen staatlichen Verdienstordens für die Auszeichnung einer Frau. Und ja, das wusste ich genauso wenig wie du. Und ich wusste auch nicht, dass Emma Thompson die einzige Person ist, die je einen Oscar für Schauspiel und Drehbuch gewann.
Ach, krass.
Und so viel zum Cliffhanging, aber du hast recht, lass uns von vorne anfangen. Magst du mal mit der Kindheit starten dann?
Sehr gern. Mhm. Emma wurde am 15. April 1959 im Londoner Stadtteil Paddington geboren, als erstes Kind des Schauspielers, Regisseurs und Fernsehproduzenten Eric Thompson und der Schauspielerin Phyllis Delaw, die aus Schottland stammt. Während ihrer Kindheit verbrachte Emma daher auch viel Zeit in Schottland, wo ihre Großeltern und ihr Onkel lebten. Ihre 3 Jahre jüngere Schwester Sophie ist ebenfalls Schauspielerin.
So eine richtige Schauspielerdynastie, ne? Ich musste gerade auch wieder an Katharina Thalbach denken, über die haben wir ja auch eine Folge gemacht, ne?
Genau, haben wir gemacht. Hört da gern rein, das ist die Folge 106.
Boah, dass du das so schnell drauf hast, welche Nummern das noch ist.
Alles auswendig.
Die Familie lebte im Londoner Stadtteil West Hampstead und wer London etwas kennt, der weiß, das ist ein Bezirk, in dem viele AkademikerInnen, KünstlerInnen und Persönlichkeiten aus den Medien, also eigentlich ein Leben, also eigentlich ein ziemlich wohlhabender Bezirk. Dabei waren die Thompsons gar nicht so reich. Emma sagte mal in einem Interview, eigentlich hätten ihre Eltern zu dem Zeitpunkt keine Kinder haben wollen, weil überhaupt gar kein Geld da war. Und die Eltern taten aber trotzdem alles, arbeiteten hart und wollten natürlich, dass ihre beiden Töchter es mal gut haben oder es gut haben. Und sie haben da wohl auch einen ziemlich guten Job gemacht, kann man so sagen. Emma ging jedenfalls auf in diesem künstlerischen Haushalt. Schon als Kind war sie von Sprache und Literatur fasziniert, eine Eigenschaft, die sie ihrem Vater zuschreibt, der ihre Liebe zu Worten teilte. Und nachdem sie ihren Abschluss in Englisch, Französisch und Latein an der Camden School for Girls gemacht hatte, konnte sie sich ein Stipendium sichern und ging 1977 nach Cambridge, um dort English Literature zu studieren.
Hast du sehr schön gesagt. Also erstmal ja eigentlich eher das geschriebene Wort und gar nicht so sehr die Bühne. Und auf die Frage, ob sie denn schon immer Schauspielerin werden wollte, sagte sie als Jugendliche, sie wolle Schriftstellerin werden und später antwortete sie auf die Frage, dass sie Komikerin werden wollte. Das komische Fach hatte ihr es nämlich total angetan. Im Nachhinein glaubte sie aber, dass die Bühne in jedem Fall unvermeidlich gewesen ist, denn sie bemerkte, dass sie auf dem College, Zitat, von kreativen Menschen umgeben war und ich glaube nicht, dass es wirklich jemals anders gekommen wäre, Zitat Ende. In Cambridge wurde Emma jedenfalls von ihrem Präsidenten, also von dem Präsidenten der Schule, Martin Bergman, in die Cambridge Footlights, die prestigeträchtige Sketch-Comedy-Truppe der Universität, eingeladen und wurde deren erstes weibliches Mitglied. Erstes weibliches Mitglied. Krass. Zur Truppe gehörten auch die Schauspielerkollegen Stephen Fry und Hugh Laurie. Mit letzterem hatte sie sogar eine kurze Beziehung.
Mhm. Stephen Fry kenne ich aus der Hobbit-Trilogie und natürlich als Stimme der Hörbücher von Harry Potter. Wer die im Englischen kennt und nicht im Deutschen, da war das ja Rufus Beck. Und Hugh Laurie ist ja spätestens mit der Serie House MD bzw. Dr. House weltweit bekannt geworden. Auch er hatte seine Anfänge eher in der Comedy. Naja, jedenfalls während des Studiums erlebte Emma nach eigenen Angaben einen bahnbrechenden Moment, der sie zum Feminismus brachte und sie dazu inspirierte, mit der Schauspielerei zu beginnen. In einem Interview aus dem Jahr 2007 erklärte sie nämlich, wie sie das Buch The Mad Woman in the Attic entdeckte, geschrieben von Sandra Gilbert und Susan Gubar aus dem Jahr 1979, in dem beide die viktorianische Literatur von unter anderem Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte und Emily Bronte aus einer feministischen Perspektive untersuchten. Und Emma sagte, das hat mein Leben völlig verändert. Und vielleicht hat sie sich deswegen auch Jahre später dafür entschieden, das Drehbuch zu dem Literaturklassiker Sense and Sensibility von Jane Austen zu schreiben. Ja, Emma wurde in dieser Phase ihres Lebens eine selbsternannte Punkrockerin mit kurzen roten Haaren und einem Motorrad und strebte danach, eine Komikerin wie Lily Tomlin zu werden. Auch eine echte Feministin und Schauspielerin auch. Ich weiß nicht, ob du Grace und Frankie mal gesehen hast, mit ihr und Jane Fonda, also mit Lily Tomlin und Jane Fonda.
Ich glaube, du hast mir diese Serie schon so häufig empfohlen. Ich habe auch reingeguckt, aber ich habe irgendwie keinen Zugang zu der Serie. Und ich mag tatsächlich lieber so die Golden Girls, ne? Okay. Diese alten WG.
Ja.
Aber ich weiß, dass du diese Serie sehr liebst.
Ja, Golden Girls natürlich auch ein ganz großer Klassiker. Auf jeden Fall für mich eine tolle Serie für starke weibliche Hauptfiguren, beziehungsweise jenseits der 80, das war Golden Girls ja auch, aber eben nochmal 30 Jahre später oder wie viel Unterschied.
Ja, und also ich meine, die waren ja wirklich 80, ne? Und die Darsteller bei Golden Girls waren eher so in den späten 40ern und dann später auch, genau. Mhm. Aber gerade, weil also es ist wichtig anzusprechen, weil die Hauptrollen oder auch viele, viele Rollen jenseits der 40 aufhören. Und wir auch hier in Deutschland immer wieder dafür kämpfen, dass Frauen jenseits der 40 trotzdem weiterhin attraktiv sind und auch für Hauptrollen besetzt werden sollten.
Auf jeden Fall, natürlich.
Aber zurück zu Emma. Im Jahr 1980 wurde Emma nämlich Vizepräsidentin von Footlights und war Co-Regisseurin der ersten nur von Frauen aufgeführten Revue Woman's Hour. Im folgenden Jahr gewann sie, und das muss man auch vielleicht nochmal kurz erwähnen, Shakespeare und Co. und die ganze gerade britische Historie, da haben ja ganz viele Männer auch Frauen gespielt, auch gerade bei Comedy und so weiter. Deswegen ist das auch hier so erwähnenswert.
Ja. Aber so. Shakespeare-Time war ja nun wirklich auch ein paar Jahre davor.
Genau. Aber genau, du sagst es, Katrin, sehr gut, dass du das erwähnst, ne? Und trotzdem war sie die Erste in diesem Footlight-Team, dann die Erste, die dann eine Revue Woman's Hour initiierte und Regisseurin, also nicht initiierte, aber Co-Regisseurin war. Ja, im folgenden Jahr gewann sie und ihr Footlight-Team den Perrier Award beim Edinburgh Festival Fringe für ihre Sketchshow The Cellar Tapes. Emma schloss dann Anfang der 80er, das muss so 81 rum gewesen sein, ihr Studium mit gut ab, was wirklich bemerkenswert war, denn erstens war es Cambridge, krasse Uni, und zweitens war sie mit so vielen anderen Dingen nebenbei beschäftigt. Das muss man bzw. Frau erstmal schaffen.
Absolut. Cambridge hat sie auf jeden Fall auch sehr geprägt. Dort ist sie erwachsen geworden, kam aus sich heraus, wurde wie gesagt Feministin. Und da habe ich auch ein schönes Zitat gefunden, das das ganz gut wiedergibt. Like so many before, Cambridge had really been the making of Emma. She'd come into it largely unformed, without any firm idea of what she wanted from life, and she left much more certain. There was still a large element of insecurity in her makeup, but she was beginning to come to terms with that, so to confront it. By discovering and developing her talent as well as her brain, she'd been able to put herself in a position where she could be accepted for that rather than the way she might look. A basic principle of brains rather than beauty. Und es steht ja außer Frage, dass Emma Thompson eine wunderschöne Frau ist, aber sie wollte eben nicht über äußere Schönheit definiert werden. So.
Sehr wichtig und richtig, auch in der heutigen Zeit immer noch. Sehr coole Einstellung. Also Emma ist fertig mit dem Studium, aber man muss es nochmal sagen, es war kein Schauspielstudium, was bemerkenswert ist, denn sie wurde dann ja doch später, wie wir alle wissen, professionelle Schauspielerin. Allerdings gab es davor noch einen Schicksalsschlag. Ihr geliebter Vater Eric stirbt, sehr jung, mit gerade mal 53 Jahren. Und sie sagt dazu, losing him tore us to pieces. Aber sie sagte auch, Zitat, gleichzeitig, das haben wir jetzt mal übersetzt, gleichzeitig ist es möglich, dass ich, wenn er noch am Leben wäre, nie den Raum oder den Mut gehabt hätte, das zu tun, was ich getan habe. Ich hatte definitiv das Gefühl, Raum und vor allem Kraft zu erben. So ein Schicksalsschlag kann auch stark machen. Sie stürzte sich jedenfalls in die Arbeit und findet darin auch Ablenkung. Zunächst war sie auch erst in sehr vielen vorwiegend komödiantischen Rollen unterwegs. So trat sie zum Beispiel in der britischen Comedy-Sendung Alfresco und dem Musical Me and My Girl auf. Da hatte sie ihre erste depressive Phase. Zu Hause vergrub sie sich im Bett, auf der Bühne war sie strahlend und lustig. 1987 bekam sie ihre eigene TV-Sitcom Thompson, die 1988 on air ging. Das fand ich übrigens sehr interessant, so früh in der Karriere. In der Show waren auch Imelda Staunton, die übrigens ja, die Queen in the Crown spielte, Kenneth Branagh und Stephen Moore. Die Show beinhaltete Musikeinlagen sowie Comedy-Sketche und Auftritte auch von Gaststars. Die Show wurde nach einer Staffel und 6 Episoden nicht weitergeführt.
Vielleicht noch ganz kurz zu Kenneth Branagh. Den hatte Emma nämlich ein Jahr zuvor während der Dreharbeiten zur BBC-Fernsehserie Fortunes of War kennengelernt. Er wurde wenig später ihr erster Ehemann. Und wenn ihr jetzt denkt, den Namen kenne ich doch. Ja, der Nordire ist vor allem für seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt und für seine diversen Oscar-Nominierungen. Kein Mensch war je in so vielen Kategorien für einen Oscar nominiert. Ihr könnt gerne mal, es sind nämlich 8 insgesamt, 8 verschiedene Kategorien, könnt ihr gerne mal nachrecherchieren.
Oder ob er dann krass auch einen gewonnen hat. Das lassen wir eurer Recherche über. Also kommen wir zum nächsten Highlight. Emma hatte ihren ersten Kinoauftritt 1989 in der romantischen Komödie The Tall Guy. Darin spielt Jeff Goldblum einen Schauspieler, der sich in die ihn betreuende Krankenschwester, gespielt von Emma, verliebt. Der Film war kein großer Kassenschlager, aber die New York Times wurde auf Emma aufmerksam und lobte ihre Performance als, Zitat, eine außergewöhnlich vielseitige komödiantische Schauspielerin. Aber sie wandte sich zunehmend auch dem ernsteren Fach zu, sicherlich auch durch den Einfluss ihres Ehemanns. Kurz zuvor war sie nämlich in seiner Verfilmung von Heinrich dem 5. 1989 als Prinzessin Catherine in Erscheinung getreten. Der Film wurde von der Kritik sehr gelobt.
Es folgten ja diverse Shakespeare-Produktionen und Emma und Kenneth sorgten für einen förmlichen Shakespeare-Hype im britischen Kino und Theater. So spielte sie unter anderem auch in A Midsummer Night's Dream und King Lear. Über letztere schrieb die Chicago Tribune 1990, ihre Performance des humpelnden, buckligen Nas sei extraordinary gewesen. Der Filmkritiker James Monaco schrieb in seinem Buch How to Read a Film, Thompson starred in most of Branagh's productions and quickly rose to the top tier of film actresses, garnering perennial Oscar nominations. Ah ja, okay. Und dann kam mit Wiedersehen in Howards End 1992 an der Seite von Anthony Hopkins und Vanessa Redgrave der ganz große Durchbruch. Emma spielt darin eine idealistische, intellektuelle, zukunftsorientierte Frau, die mit einer privilegierten und zutiefst konservativen Familie in Kontakt kommt. Sie wollte diese Rolle auch unbedingt, sodass sie dem Regisseur James Ivory persönlich schrieb, er möge sie zum Vorsprechen einladen. Er stimmte zu und Emma bekam den Job. Und nicht nur das, für ihre Darstellung bekam sie unter anderem den Golden Globe und dann auch, da ist sie 33 Jahre alt, ihren ersten Oscar.
Heftig. Wenig später wurde sie dann doch wieder komödiantischer. 1994 bekam sie in Junior mit Arnold Schwarzenegger erstmals eine Rolle in einem Hollywood-Streifen.
Das hatte ich total verdrängt, dass sie da ja auch mitgespielt hat. Ich habe die natürlich auch gesehen. Mein Gott, lang ist's her.
Ja, wir hatten ja auch erwähnt, dass Emma nicht nur selbst vor der Kamera oder auf der Bühne steht, sondern auch Drehbücher schreibt. Du hattest das ja eingangs gesagt, ne? Mhm. Und das tat sie wenig später dann auch, eben für die Adaption des Literaturklassikers von Jane Austen, Sinn und Sinnlichkeit, das war 1995, bei dem Ang Lee Regie führte. Mhm. Und für alle, die wie ich nicht ganz so auf der Höhe sind, was die Superstars der Filmregisseure angeht, das ist ein taiwanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er ist als vielfach ausgezeichneter Regisseur bekannt für so unterschiedliche Filme wie Eat, Drink, Man, Woman, die Jane Austen-Adaption, wie bekannt, und Martial-Arts-Film Tiger and Dragon und so weiter und so fort. Und übrigens hat er auch den Film Brokeback Mountain und Schiffbruch mit Tiger, wurde er mit einem Oscar in der Kategorie Beste Regie ausgezeichnet. Also
mein Gott.
Hier in der Creme de la Creme und bei dem hat sie nun, mit dem hat sie, also Ang Lee hat hier für ihr Drehbuch Regie geführt. Wahnsinn. Und kaum zu glauben, sie gewann daraufhin in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch ihren zweiten Oscar. Damit hält sie einen Rekord bei den Academy Awards. Wie Katrin schon sagte, sie ist die bislang einzige Person, die sowohl einen Oscar für Schauspiel als auch für ein Drehbuch gewinnen konnte. Viel später nach dem Oscar-Gewinn gesteht sie in einem Interview, das Schreiben habe ihr geholfen, nicht unterzugehen. Da haben wir sie wieder.
Mhm.
Man könnte jetzt meinen, nach einem Oscar-Gewinn müsste man bzw. Frau Folge 7 schweben, aber bei Emma trat eine Leere ein. Das lag vor allem auch daran, dass ihre Ehe mit Kenneth gerade zerbrochen war. Der hatte Emma wegen Helen Bonham Carter verlassen, mit der er bereits eine Affäre angefangen hatte.
Das wusste ich nämlich auch nicht. In dem Interview mit der BBC, auf das du anspielst, sagt sie auch, I can remember the only thing I could do at that time was write. I used to crawl from the bedroom to the computer and sit and write. Then I was all right, because I was not present. Da lebt sie allein und leidet unter einer weiteren depressiven Phase, die sie ja früher schon erlebt hatte. Wir hatten es auch gerade erwähnt. Und die Stimmen in ihrem Kopf sagten ihr in dieser Phase immer und immer wieder, sie sei nicht genug. I don't think I did stay sane, meinte sie. I should have sought professional help. Divorce is a ghastly business und painful business. Und das Arbeiten half ihr, sagte sie, und der neue Mann auch in ihrem Leben, ihr Partner in dem Film Sinn und Sinnlichkeit, Greg Wise, der nach einer kurzen Beziehung mit der anderen Filmpartnerin, Kate Winslet, sich dann für Emma entschied und sie sagte, Work saved me and Greg saved me. He picked up the pieces and put them together again. Und 2022 verriet sie noch in einem Interview, dass sie jahrelang Psychotherapie durchlaufen hat. Wann sie damit begonnen hat, sagt sie nicht, aber immerhin wissen wir, sie hat dann professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ne? Und übrigens, circa 4 Jahre nach dem Kennenlernen wird Emma schwanger, und zwar mit Hilfe von IVF, also In-Vitro-Fertilisation. Und auch darüber hat sie immer wieder gesprochen, mal in Interviews, dass sie eben sehr, sehr lange versucht haben und es auf natürlichem Wege nicht geklappt hat. Und dann ist aber 1999 die gemeinsame Tochter Gaia geboren und ist ein absolutes Wunschkind. Emma beschließt dann auch etwas kürzer zu treten und in den folgenden Jahren wird sie vor allem nur Nebenrollen annehmen. Und Ausnahmen sind dann, ist dann der Film Wit aus dem Jahr 2001, der bestätigt dann die Regel. Darin spielt sie eine Harvard-Professorin, die an Eierstockkrebs erkrankt, einer der tödlichsten Krebsarten übrigens für Frauen. Ein Kritiker der New York Times beschreibt ihre Darstellung als one of her most brilliant performances und weiter, we seem to be peering into a soul as embattled as its body. Und der Film bringt ihr diverse Nominierungen ein, unter anderem Golden Globes, Emmys und Screen Actors Guild Awards.
Bam, 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 bam. Mhm. Im Dezember 2003, dem Jahr, in dem Emma und Greg auch heiraten, lernten sie beide jährlich unter anderem von ihr ausgerichteten Weihnachtsfeier des Londoner Refugee Council den damaligen 16-jährigen Vollwaisen Tindjeboa Agaba aus Ruanda kennen, der vor seiner Flucht mehrere Jahre lang als Kindersoldat missbraucht worden war und alle Familienmitglieder beim Völkermord in Ruanda und durch AIDS verloren hatte. Jetzt sind wir sehr, ich hoffe, ich habe ein bisschen langsamer gesprochen, damit ihr jetzt versteht, wo wir jetzt plötzlich abgebogen sind, ne? Emma und Greg nehmen sich seiner an und bereits wenige Monate nach ihrer ersten Begegnung adoptierten die beiden den Jungen. 2009 schloss Tinieba erfolgreich sein Politologiestudium an der University of Exeter ab, übrigens nicht in der Muttersprache. Ja. Anlässlich des Weltflüchtlingstages 2015 teilten Emma und Tinieba ihre Geschichte in zwei Videointerviews auf dem offiziellen YouTube-Kanal der UNHCR, also UN-Flüchtlingskommission, und sehr berührend. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes.
Auch das wusste ich nicht. Also Emma und Greg haben zwei Kinder, einen adoptierten Sohn und eine leibliche Tochter. Wow. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Filmen. Wir können hier auch nicht alles aufzählen und auch nicht auf alles eingehen. Nötig. Es sind einfach zu viele Filme, aber in den Folgejahren wird sie immer wieder von der Kritik gelobt, unter anderem für ihre Darstellung in I Am Legend. Und ein Kritiker von der BBC schreibt da über ihre Performance, das fand ich irgendwie ganz witzig, Emma Thompson wird gewissermaßen zur neuen Judi Dench. Als die Person, die für 15 Minuten reinkommt und brillant ist, aber dann, wenn sie weggeht, hat der Rest des Films ein echtes Problem, der Leistung ihrer Anwesenheit gerecht zu werden. Und das ist natürlich blöd für den Film, aber sagt auch einiges aus.
Auch die anderen Darsteller.
Ja, also ich fand das Zitat trotzdem ganz lustig. Ja. Und, aber okay, springen wir vor in das Jahr 2010. Da bekommt sie am 6. August ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und wow, das als Engländerin.
Und absolut. Da gibt's viele, aber und wir haben, wie schon angekündigt, einige Filme übersprungen. Für euch Emma-Liebhaber, Love Actually 2003, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2004 und The Order des Phönix 2007, Stranger Than Fiction 2006 und Katrin.
Ich weiß. Aber wie gesagt, wir können ja auch nicht auf alle Filme eingehen. Du hattest ja eingangs auch ein paar genannt. Da gibt es ja auch noch Cruella-Nummer, Men in Black, Beauty and the Beast und so weiter. Ja. Aber ich will noch auf einen letzten Film eingehen. Mhm. Einen wirklich, nämlich auf Saving Mr. Banks aus dem Jahr 2013. Und der Film beschreibt die Verhandlung um die Filmrechte an Mary Poppins, die Walt Disney selbst mit der Autorin P.L. Travers, Pamela Lindwood heißt die, glaube ich, im Jahr 1961 in Hollywood führte. Und darin spielt Emma, eben besagte Mrs. Travers, und sagte später, sie empfand es als das beste Drehbuch, das sie seit Jahren gelesen hatte. Und sie betrachtete es als die größte Herausforderung ihrer Karriere, dass ihr die Rolle angeboten wurde, weil sie, Zitat, noch nie zuvor jemanden gespielt hatte, der so widersprüchlich oder schwierig war. Zitat Ende, aber es war wohl eine absolute Freude auch für sie und das sah offenbar die Jury der Golden Globes genauso, denn sie wird dort im Folgejahr für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. Bam!
Bam! Mhm. 2018 erhält Emma dann die Auszeichnung der Königin als Dame, zu Deutsch Dame, für ihre Verdienste am Schauspiel. Und 2022 dann der Film Good Luck to You, Leo Grant, geschrieben von Katie Brand. Regie führte Sophie Hyde. Auf Deutsch heißt er Meine Stunden mit Leo.
Und ich kann es nicht oft genug sagen, schaut ihn euch bitte an.
Alles klar, angekommen. So, als Schauspielerin finde ich es natürlich auch immer interessant, mich mit der Technik zu beschäftigen. Emma sagte mal über ihre eigene Spieltechnik in einem Guardian-Interview, I'm an instinctive actress. I don't have a technique because I never learned any. I do the cerebral bit before I start. Then I just let it be. I allow whatever rises to rise naturally. You are tricking your subconscious. I work from the inside out. Was ihre Rollen angeht, so wählte sie vor allem zurückhaltende Frauenfiguren. Laut Kate Calloway von The Guardian sei Emma darauf spezialisiert, eine gute Frau in einem Kleid zu spielen, was sicherlich auf die Phase von Sinn und Sinnlichkeit zutrifft. Aber später spielte sie auch weniger zurückhaltende, leidenschaftliche, empathische Frauenfiguren, die aber immer die Sympathie des Publikums gewinnt. Die britische Filmwissenschaftlerin Karen Hollinger schreibt in ihrem Buch The Actress, Hollywood Acting and the Female Star 2006, Emma Thompson gehöre zu einer Gruppe hochdekorierter britischer Schauspielerinnen, darunter Judi Dench, Kate Winslet und Helena Bonham Carter, die dafür bekannt seien, in Kulturerbefilmen aufzutreten und typischerweise, Zitat, Zurückhaltung an den Tag zu legen, Emotionen eher durch Intellekt als durch Gefühle wiederzugeben und einen Sinn für Ironie zu haben.
Also bei der Ironie gehe ich ja total mit. Bei Emotionen eher durch Intellekt als durch Gefühle wiederzugeben, nicht immer. Also vielleicht, in dem Film.
Weil sie immer, also vorrangig intellektuelle Frauen, also oder intelligent, na, intellektuelle Frauen gespielt hat. Vielleicht meint sie das damit?
Hat sie auch nicht. Hm. Also in dem Film Kindeswohl, in dem sie ja eine Richterin spielt.
In Junior sie, nicht? Also ist in dem es Film, spät, ihr Lieben.
In Kindeswohl, da spielt sie ja eine Richterin und da sieht man ja total, wie sehr sie mit ihren Gefühlen kämpft und natürlich als Richterin total kontrolliert handeln muss. Und ja, ihr müsst ihn euch anschauen, es ist wirklich auch grandios, wie sie spielt, diese Zerrissenheit. Aber wir kommen so langsam zum Ende. Bevor wir das tun, sollten wir auf jeden Fall noch auf ihr ehrenamtliches Engagement eingehen. Und dann würde ich aber auch noch gerne über Peter Rabbit sprechen.
Peter Rabbit, das war doch Beatrix Potter, oder? Die britische Kinderbuchautorin, über die wir auch mal eine Folge gemacht haben. Und hier fehlt mir jetzt die Nummer.
Nein, ich weiß es.
Ja?
62.
Oh, mega.
Aber tatsächlich in diesem Fall ist Emma die Autorin. Nämlich im Jahr 2012, anlässlich des 110. Jahrestags der Veröffentlichung von The Tale of Peter Rabbit, da war Beatrix Potter ja schon längst tot, durfte Emma The Further Tale of Peter Rabbit als Ergänzung zur Peter Rabbit-Reihe schreiben. Denn der Verlag hatte sie gebeten, die erste autorisierte Peter-Story seit 1930 zu schreiben. Und zwar die einzige, die nicht von Potter geschrieben wurde.
Heftig, was für eine Ehre.
Absolut, oder? Mhm. Und Emmas Buch steht eher in der Mitte der früheren Serie als am Ende und führt Peter Rabbit aus Mr. McGregor's Garden hinaus nach Schottland. Und es war echt ein absoluter Knaller, ein Bestseller der New York Times, sowas wie Spiegel-Bestseller bei uns. Mhm. Und es schien ihr wohl auch so richtig Spaß gemacht zu haben, denn 2013 schreibt sie gleich das zweite Buch mit dem Titel The Christmas Tale of Peter Rabbit. Und weil die meisten guten Dinge drei sind, folgte 2014 ein drittes Buch, The Spectacular Tale of Peter Rabbit. Und im Jahr 2018 sagte Thompson, sie würde jetzt gerne darüber schreiben, wie es ist, ein Mensch zu sein.
Na gut. Oha. Oha, was für Worte. Mhm. Bevor wir aber zum Ende kommen, noch ein paar Worte auch zu Emmas Engagement, insbesondere für Menschenrechte und auch Klimaschutz. Emma ist nämlich Vorsitzende der Helen Bamber Foundation for the Care of Victims of Torture, Schirmherrin des Refugees Councils. Und verfügt in ihrem Büro dort über einen Therapieraum für traumatisierte Flüchtlinge. Sie ist Schirmherrin der Elton John AIDS Foundation und wurde 2009 vom Time Magazine zur europäischen Heldin ernannt, in Anerkennung, Zitat, ihrer Arbeit auf die Not der AIDS-Kranken in Afrika aufmerksam zu machen. Emma geht auch auf die Straße, selbst wenn sie eine Lungenentzündung hat. Also 2017 zum Beispiel nahm sie an einem Protestmarsch gegen die Inhaftierung der iranisch-britischen Wohltätigkeitsmitarbeiterin Nazanin Zaghari Ratcliffe teil. Und in Bezug auf Klimaschutz, Emma unterstützt Greenpeace und kaufte auch im Januar 2009 im Rahmen ihrer Kampagne gegen den Klimawandel zusammen mit drei anderen Mitgliedern der Organisation Land in der Nähe des Dorfes Sipson, um den Bau einer dritten Start- und Landebahn für den Flughafen Heathrow zu verhindern. Im August 2014 unternehmen Emma und ihre damals 14-jährige Tochter Gaia zusammen mit einer fast 40-köpfigen Crew eine Greenpeace-Expedition Save the Arctic, um auf die Gefahren von Ölbohrungen für die Erderwärmung aufmerksam zu machen. Ja. Das war aber nicht ihre einzige Expedition dieser Art. Sie hat sehr viele Reisen wie diese unternommen, nach Afrika und Südostasien. Aber das Schiff, das durch das Eis spaltet, schien besonders passend. So heißt es in einem Guardian-Artikel. Hier das Zitat. Die 55-jährige Thompson gilt als beeindruckend im fast edwardianischen Stil, als Schauspielerin und Aktivistin, die sich mehr um die Sache kümmert als um das, was man von ihr halten könnte. Oder, was das betrifft, um die Feinheiten der Wohltätigkeitswelt, wenn eine Katastrophe eintritt, sagt sie, kann es zu einem ziemlich unappetitlichen Ansturm kommen, demjenigen, der am nächsten ist, die Flagge seiner NGO in den Kopf zu pflanzen. Sie werde sich von niemandem den Mund verbieten lassen. Und last but not least, Emma ist überzeugte Feministin und setzt sich für Frauen und gegen MeToo in der Unterhaltungsbranche ein. Sei es durch ihre Unterstützung von Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen, ihr Engagement für faire Bezahlung und Gleichstellung am Arbeitsplatz oder ihre öffentlichen Bekenntnisse zu feministischen Anliegen. Zuletzt hatte sie ihre Sprechrolle in dem Animationsfilm Luck mitten in der Produktion abgebrochen, weil die Produktionsfirma Skydance den ehemaligen Pixar-Chef John Lasseter engagiert hatte.
Da war doch was wegen einer Reihe sexueller Übergriffe, mhm, oder?
Zu einer Jobpause.
War doch zu einer Jobpause genötigt worden, der
Richtig,
Typ, oder?
Richtig, ja. Genau, ja. Emma hatte dann in einem offenen Brief ihre Gründe dargelegt. Zitat: Ich bin mir bewusst, dass Jahrhunderte männlichen Anspruchs auf Frauenkörper sich nicht über Nacht erledigen oder in einem Jahr. Aber mir ist auch bewusst, dass es nicht reicht, sich darüber zu beschweren. Wenn Menschen wie ich nicht auch danach handeln, wird diese Veränderung zu langsam vorangehen, um die Generation meiner Tochter zu schützen.
Ja, stark, stark.
Gänsehaut-Moment. Mhm. Ja. Ja, also ihr Lieben da draußen, das war ein ordentlicher Ritt durch Body Positivity, Comedy, Film, persönliche Krisen, Oscars, Golden Globes und viel Liebe und Leidenschaft. Mhm. Was hast du heute über Emma gelernt, Katrin?
Oh, eine Menge. Aber erstmal muss ich sagen, dass ich ein total großer Fan von dieser Frau bin. Ihre Einstellung zum Leben, ihr Plädoyer für Selbstliebe und Sisterhood, ihr Humor, fällt mir kein deutsches Wort ein, Kindness. Das ist wirklich so unglaublich attraktiv und macht diese Frau so liebenswert, sympathisch. Und irgendwie will ich einfach mit ihr befreundet sein, glaube ich. Und was habe ich gelernt? Dass Frau aus Krisen Kraft ziehen kann und dass einen Kreativität manchmal über die schlimmen Phasen des Lebens rüberrettet, so in bessere Zeiten hinein. Und ich wusste auch nicht, dass Emma Thompson ein Kind per in vitro bekommen hat und eines adoptiert. Und das hat mich auch sehr berührt. Und du, was hast du gelernt von ihr?
Ähnlich wie du, ne? Also ich kann es jetzt eigentlich gar nicht mehr groß ergänzen. Ich finde, sie ist eine starke Frau aufgrund ihres unerschütterlichen Engagements, auch für soziale Gerechtigkeit, mega mutig oder wie du immer so gerne sagst, Chuzpe zu haben, einen offenen Brief auch mit ihrer Reichweite zu schreiben und auch die Tragkraft und vielleicht auch dann den Hall abzubekommen und sich dessen bewusst zu sein und die Stimme auch zu nutzen. Ja? Jede von uns kann die Stimme nutzen. Ihr bemerkenswertes schauspielerisches Talent natürlich und der auch ihr Einsatz für feministische Themen in der Unterhaltungsbranche. Wahnsinn.
Ja, danke, dass du sie mit mir vorgestellt hast, Kim.
Ja, ich danke dir, Katrin, auch, dass du dran geblieben bist und wir sie nun endlich auch mal vorgestellt haben. Also vergesst nicht, ihr Lieben, diesen Podcast zu abonnieren. Gebt uns 5-Sterne-Rezension auf Apple und Spotify. Schreibt uns auch gerne über Instagram, wen ihr euch wünscht für diese Episode, für die nächsten Episoden. Teilt uns mit Freundinnen, Nachbarn, Menschen und so weiter, liked, bitte schreibt uns und genau, die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und am Ende dieser Episode möchten wir noch einen Shoutout für einen Film machen, für das wir kein Geld bekommen, aber du hast den Film gesehen und fandst ihn auch super. Er heißt Morgen ist auch noch ein Tag.
C'è ancora domani.
Also ich finde auch ein schöner Titel. Der Kinofilm hat bereits in Italien alle Rekorde gebrochen und ist seit dem 4. April auch in den deutschen Kinos zu sehen. Und er führt uns ins Rom der 40er Jahre, in eine Ära des Umbruchs und erzählt die Geschichte von Della, gespielt von Paola. Delia, sorry, gespielt von Paola Cortellesi, einer Frau, die den Mut findet, sich gegen die Repression zu erheben. Erstmal genau. Kryptisch formuliert. Genau.
Ja, warum empfehlen wir euch diesen Film? Die moderne Tragikkomödie ist bewegend, tiefgründig sowie ein kraftvolles Statement für Feminismus und auch Frauen-Empowerment. Der Film regt zu Diskussionen über relevante Themen wie das Patriarchat, Gleichberechtigung, Emanzipation und auch Frauenfeindlichkeit an.
Also das sind natürlich unsere Themen, deswegen ja. Müssen wir das natürlich, also wo wenn nicht hier, muss man auf diesen Film hinweisen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen mehr Info. Rom 1946 nach der Befreiung vom Faschismus. Delia ist die Frau von Ivano, gespielt von Valerio Mastandrea und Mutter dreier Kinder. Zwei Rollen, in die sie sich voller Hingabe fügt, also Ehefrau und Mutter. Obendrein bessert sie die Haushaltskasse mit vielen kleinen Hilfsarbeiten auf, um die Familie über Wasser zu halten. Ivano hingegen fühlt sich berechtigt, alle daran zu erinnern, wer der Ernährer im Haus ist, nicht nur mit Worten. Körperliche und psychische Gewalt gehören zu Delias Alltag, bis ein mysteriöser Brief eintrifft, der ihr den Mut gibt, alles über den Haufen zu werfen und sich ein besseres Leben zu wünschen. Nicht nur für sich selbst, es ist ein Brief, der jede Frau aufruft, erstmals zu den Wahlen zu gehen. Also schaut ihn euch an und danke euch auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuhören, bis hierhin. Ihr wisst schon, es ist spät. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns nächste Woche und danke an dich, liebe Kim. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.